ARD.
Ich mach's mal historischer, als es ist. Es ist jetzt der letzte Bundesligaspieltag in der ersten Hälfte dieses Jahrzehnts. Ab dem kommenden Jahr sind wir in der zweiten Hälfte. Stimmt das? Ja, ne? 2026?
Tobi, ich bin
oder überfordert dich das jetzt schon?
Ja, mich überfordert das auch, weil ich jetzt nicht weiß, spreche ich hier gerade mit Tobi Schäfer oder Turntable Tobi?
Wollen wir das verraten? Abend,
ja, klar verraten wir das. Ja. Tobi hat gestern bei uns auf der Weihnachtsfeier aufgelegt.
Ja.
Das war großartig, wie immer, wenn er auflegt.
Deswegen bist du schon um 12:30 gegangen.
Nee, früher.
Aber war schön, oder? War ein schöner Abend.
Spaß gemacht.
Weihnachtsfeier muss auch mal sein.
Sportschau Weihnachtsfeier.
Und wer feiern kann, der kann auch arbeiten. Also in unserem Falle jetzt.
Ja, oder er macht
gilt nicht für alle Kollegen und Kolleginnen. Ja. Und wir geben unser Bestes.
Ja.
Aber auflegen würde ich jetzt dann heute in der Folge hier
solange du,
eher nicht.
Solange du gut aufgelegt bist, Tobi, ist alles super.
Das bin ich immer. Wir wollen sprechen über das Bundesliga-Wochenende im Sportschau-Bundesliga-Update. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Einschalten bei der vorletzten Folge des Jahres. Einmal gucken wir noch auf dem Bundesliga-Wochenende, ein Wochenende haben wir noch, dann freuen wir uns, glaube ich, aber alle auf die Winterpause, oder? Man merkt jetzt schon, auch bei den Clubs, da sprechen wir gleich so ein bisschen drüber, viele schleppen sich jetzt schon Richtung Pause.
Ja, ist so. Fühlt sich ein bisschen so an, als wenn es jetzt Zeit wird, ne? Oder?
Total. Wobei, es gibt jetzt am Wochenende, es ist jetzt kein Auslaufen, sagen wir es mal so, es gibt einige hochinteressante Duelle und wir wollen anfangen mit dem Abstiegskampf, die Meisterschaft des kleinen Mannes. Da erfreuen wir uns ja seit Jahren.
Ich weiß nicht, ob jeder Fan das so sieht.
Aber da ist natürlich traditionell immer noch ein bisschen Spannung drin, im Gegensatz halt zum Titelkampf. Und wenn wir zuerst mal nochmal auf die Tabelle gucken in der Bundesliga, auf die untere Hälfte zumindest. Wir haben jetzt zuletzt gesagt, der Abstiegskampf fängt aktuell bei Platz 13 an, bei Wolfsburg mit 15 Punkten. Wenn du jetzt aber das anguckst, Bremen drüber auf Platz 12 mit 16 Punkten, ist von der Form her auch aktuell irgendwie so im Abstiegskampf. Und dann Gladbach hat auch 16 Punkte, Köln auch. Also das sind alles Teams, die vielleicht noch unten mit reinrutschen, aber es ist auf jeden Fall so, es ist bei keinem das Licht aus, ne? Das kann man festhalten. Also alle haben offenbar noch Lust, in der Liga zu bleiben.
Ja, also ich finde, das ist tatsächlich auch so, fühlt sich irgendwie offener an als in den vergangenen Jahren, ne? So, wo da war ja Bochum irgendwie zur Winterpause schon extrem abgeschlagen und klar, sie haben sich dann nachher noch irgendwie rangearbeitet, aber das war ja auch immer so ein Schein heranrücken. Dieses Jahr traue ich es tatsächlich allen, inklusive auch Mainz, Heidenheim und St. Pauli, traue ich durchaus zu, dass sie dann durchaus auch nochmal für etwas Aufsehen sorgen und dann auch vielleicht mal eine kleine Serie starten, um vielleicht dann auch wieder den einen oder anderen tiefer reinzuziehen, der jetzt noch gar nicht so ganz damit rechnet.
Wobei Mainz es natürlich tabellarisch jetzt am schwersten hat. Mainz ist letzter mit aktuell 7 Punkten, 4 Punkte hinter dem vorletzten Heidenheim. Mainz wird also auf jeden Fall als letzter überwintern und spielen jetzt dann am Sonntag eben gegen den FC St. Pauli. Ein richtiger Abstiegskracher auch nochmal. Wenn die das nicht gewinnen, die Mainzer, dann wird das, glaube ich, eine gedankenschwere Winterpause. Also das ist jetzt schon nochmal ein Schlüsselspiel.
Ja, total. Aber hast du nicht den Eindruck, dass sich da vielleicht auch schon ein paar Sachen durch Urs Fischer verändert haben?
Ja, total. Ja,
auf eine Weise,
keine
die
Frage.
Ich so nicht zwingend erwartet hätte, sagen wir mal so. Ich meine, gut, es war ein Spiel, aber.
Ja, es war jetzt, also
klar, Conference League
und dann eben dieses ermauerte, nenne ich es jetzt mal, 2:2 gegen die Bayern. So können sie natürlich nie wieder spielen, wie du in München spielst, ne? Das ist klar. Also jetzt gegen St. Pauli zu Hause muss sich Urs Fischer offensiv ein bisschen mehr einfallen lassen.
Also ehrlicherweise fand ich das in der zweiten Halbzeit gegen die Bayern gar nicht so sehr ermauert. Das war auch so, ich fand es deutlich anders als Urs Fischer Schule von Union.
Aber St. Pauli wird ihnen ja was anderes anbieten als die Bayern.
Ja, das ist so, aber also ich habe so den Eindruck, es gab ja immer so den Ruf, dass Urs Fischer gar nicht unbedingt nur dieser Mauertrainer ist, sondern dass der schon auch durchaus offensive Ideen hat, wenn er die richtigen Spieler dafür hat, sage ich mal. Und ich hatte jetzt den Eindruck, man hat das vor allem in der zweiten Halbzeit gesehen, dass er so versucht hat, sich das zu krallen, was Mainz eigentlich immer stark gemacht hat und an verschiedenen Punkten so ein bisschen zu variieren, zu stabilisieren. Also dass zum Beispiel die Flügelverteidiger nicht immer so ganz hoch schieben, dass das Pressing, das sie gespielt haben in der zweiten zweiten Halbzeit vor allem im Mittelfeld stattfindet und nicht unbedingt total weit vorne, dass man auch mal in einen tiefen Block fällt, ja, aber also in der ersten Halbzeit sah das schon sehr nach Union Urs Fischer aus, finde ich, aber in der zweiten Halbzeit nicht. Und wenn sie es so angehen können und wenn er sich dann vielleicht auch, das war ja auch immer die Frage, was ist eigentlich mit Spielern, die so dem Spiel kreative Momente geben? Die hat er bei Union Urs Fischer ja eigentlich gar nicht gehabt. Und jetzt kommt ja zum Beispiel Nadim Amiri zurück. So, kann er sich darauf einlassen, dass Amiri dann auch als Spielgestalter seine Freiheiten bekommt, obwohl er ja so ein totaler Strukturfanatiker ist. Und ehrlicherweise fand ich, in der zweiten Halbzeit konnte man durchaus den Eindruck bekommen, dass er bereit ist, solche Dinge dann anzunehmen und nicht so stur hinter seinem einen Plan hinterher ist. Dann traue ich denen durchaus auch zu, dass das insgesamt gar nicht so eine große Veränderung ist, was das Fußballerische angeht. Und dann haben sie auch spielerische Möglichkeiten.
Paul Nebel ist auch wieder zurück.
Der kommt auch zurück.
In der Offensive, genau, auch, ja, sehr wichtig. Fakt ist aber, Mainz ist seit 10 Spielen sieglos. Und die spielen davor jetzt noch in der Conference League. Das, ja, ist jetzt heute Abend noch. Da wissen wir nicht, wie das ausgeht. Ein Spiel zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, weil eben dieses Spiel gegen St. Pauli so viel wichtiger ist, finde ich. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie Urs Fischer da Belastungssteuerung macht und vielleicht in der Conference League da ein paar Spieler schont, denn gegen St. Pauli, das ist dann eben entscheidend, aber wenn sie wirklich so viel reinhauen wie jetzt auch gegen die Bayern, da haben sie ja einen ligaweiten Saisonrekord aufgestellt, was die Laufleistung angeht. Also noch kein Team ist so viel gelaufen in dieser Saison wie die Mainzer. Leonard Maloney, 14,77 Kilometer. So viel ist noch nie ein Spieler gelaufen. Das ist Wahnsinn. Aber sie werden natürlich ein paar mehr Pässe spielen müssen als diese berühmten, wie waren es, 88 oder so gegen die Bayern.
Ja. Also, na klar, das Spiel gegen die Bayern ist natürlich eins, was komplett auf Destruktivität irgendwie ausgerichtet war grundsätzlich. Aber also wenn, war es schon auch mutig. Also bei dem 2-1 zum Beispiel, den Ball, den Stefan Bell spielt als Innenverteidiger, als zentraler Innenverteidiger, der steht 20 Meter in der Hälfte der Bayern hinter der Mittellinie. So, also sie haben schon auch ihre kompakte Ordnung dann nach vorn geschoben, wenn es sein musste in der zweiten Halbzeit. Und deswegen, klar, dann gehst du natürlich ein gewisses Risiko, aber das zeugt schon davon, dass es jetzt nicht dieser ganz krasse Ansatz ist, den Urs Fischer mit Union jahrelang immer gespielt hat. Und dass er trotzdem total Wert auf die Struktur legt, ist mit Sicherheit an der Stelle auch wichtig, um Mainz zu stabilisieren, um ihnen auch so eine Art Anker zu geben im Spiel, wenn dann halt dieses Wilde dann mal nicht funktioniert. Und es kann natürlich trotzdem sein, dass das gegen St. Pauli auch eine ziemlich zähe Nummer wird. So. Also das ist natürlich ein Spiel irgendwie mit 0-0 Gefahr. Wenn, sehe ich aktuell eher Mainz vorne. Wie siehst du das?
Ich sehe aktuell da auch wahrscheinlich ein Unentschieden. St. Pauli kann, glaube ich, sehr entspannt hinfahren, aufgrund der tabellarischen Konstellation und weil sie jetzt einfach auch irgendwie, ja, so eine neue Stabilität gefunden haben. Der Martin Kaas funktioniert jetzt endlich oder hat getroffen auch. Also, nachdem sie in diesem freien Fall waren, haben sie sich ein bisschen gefangen.
Ja, aber du, also Erik Schmidt fällt ja aus, weil er halt ein Spiel Sperre bekommen hat nach dieser Notbremse, sage ich mal in Anführungszeichen.
Ja, und das heißt, er wird vielleicht nie wieder für St. Pauli spielen, weil, ja, er vielleicht im Winter weg ist.
Das wäre, also für dieses Spiel ist der Ausfall erstmal schon richtig bitter, weil sie müssen dann ja irgendwie da hinten anfangen zu improvisieren. Klar, Hauke Wahl wird auf jeden Fall spielen können, aber die Frage ist, wie machen sie es dann, wie verschieben sie es dann? Und dann hast du vielleicht Schwigalla, der ja eigentlich eher Außenverteidiger ist, auf der halbrechten Innenverteidigerposition. Das ist alles halb cool, weil dann kommt da Lee gegen ihn und der hat ja gegen die Bayern auch ein richtig gutes Spiel gemacht. Also ich finde so, die Gesamtgemengelage, da bin ich grundsätzlich bei dir, St. Pauli konnte durchatmen. St. Pauli ist für mich eigentlich auch spielerisch immer noch in der Lage, so einer Mannschaft wie Mainz echt Probleme zu bereiten, aber da kommt halt die Angst dazu. Und die weiß ich nicht, ob die tatsächlich schon so weit aus den Köpfen raus ist. Sie dürfen sich auf keinen Fall einen Rückstand erlauben, meiner Meinung nach. Da haben sie in dieser Saison eh immer Schwierigkeiten gehabt und dann in so einem Spiel gegen Mainz mit Urs Fischer als Trainer. Das heißt, das wird wahrscheinlich eher auch wieder ein abwartender Kick.
Hauptsache nicht verlieren, ist vielleicht sogar die, ja, Devise für St. Pauli. Das am Sonntag, das andere Spiel am Sonntag, auch ein Team aus dem Keller beteiligt, der erste FC Heidenheim, empfängt den FC Bayern. Das ist das letzte Spiel, das letzte Bundesligaspiel des Jahres. Und es ist das Duell der beiden letzten Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. In diesem Kalenderjahr waren es ja komplett die Bayern. Das hat es auch noch nie gegeben, dass in einem Kalenderjahr nur eine Mannschaft auf Platz 1 war. Und die Mannschaft, die davor Tabellenführer war, die nicht Bayern München heißt, ist der SFC Heidenheim. Das war Anfang der vergangenen Saison. Da, ja, waren die mal oben.
Und zweiter Spieltag oder dritter Spieltag.
Genau. Und jetzt eben dieses Duell gegen die Bayern. Gibt es eine Chance für Heidenheim? Oder passiert den Bayern das wie gegen Mainz jetzt nicht nochmal?
Ja gut, also ehrlicherweise sehe ich keine Chance. So. Aber die habe ich auch weder für Union gesehen.
Noch
die,
für Mainz.
Die habe ich auch für Mainz nicht gesehen. Die hätte ich auch für St. Pauli nicht gesehen. Dass du mit hoher Intensität den Bayern gerade ein paar Probleme bereitest, haben jetzt mehrere Teams gezeigt, die vor allem destruktiv spielen. Und wenn du auf die Intensitätswerte schaust, also so, ne, also Heidenheim ist gar nicht so die laufstarke Mannschaft über alle Statistiken hinweg gesehen, aber wenn es um Sprints geht, zum Beispiel gegen den Ball, wenn es um intensive Läufe geht und so, da ist Heidenheim schon Top 3 der Liga immer. Und das, die Bayern, die können ja, da, die halten ja dagegen. Das ist ja, die sind ja nie schlechter läuferisch. Aber es ist dann halt einfach, es macht halt dieses Spiel so mega anstrengend. Und dann kann da natürlich auf diesem komischen Schlossberg, wo du immer denkst, so, okay, das ist wie so ein englisches Moor irgendwie, weißt du, dann steigt da im November, ab November steigt immer so der Nebel da samstags nachmittags schon auf und so. Das ist dann schon, glaube ich, auch eine eigene Szenerie. Aber, also ich meine, Heidenheim hat ja einmal die Bayern dort geschlagen. Da waren aber Jan-Niklas Beste und Tim Kleindienst noch Teil des Teams und Leo Sienza war noch dabei und keine Ahnung, das ist ein bisschen her. Ich traue es ihnen eigentlich nicht zu, aber wie gesagt, das haben wir den anderen auch nicht.
Es ist halt die Frage, wie die Bayern dieses Spiel annehmen. Die Bayern entscheiden ganz allein, wie es ausgeht. In Normalform gewinnen sie da natürlich, aber klar, nochmal aufraffen, das letzte Spiel, das kann natürlich irgendwie nochmal ein bisschen was freisetzen. Man hatte schon den Eindruck bei den Bayern, kostet schon jetzt auch viel Kraft so die Saison, wobei sie ja wie gesagt läuferisch und so nicht nachgelassen haben, aber vielleicht ist es dann auch einfach, dass du mental irgendwann ein bisschen müde wirst, in der Liga vor allem, wenn du weißt, es kann eigentlich gar nicht viel schief gehen, also wir werden aller Wahrscheinlichkeit nach die Meisterschaft holen und dann hast du ja, gegen, als sie gegen Mainz zurücklagen, da haben sie ja richtig gepresst und waren ja auch kurz vorm 2-2, also wenn sie wollen, dann können sie immer so diese Gänge hochschalten, ist halt nur die Frage, ja, ob sie es dann bei den Widrigkeiten in Heidenheim hinkriegen. Manuel Neuer wird nicht spielen, der ist verletzt. Jonas Urbich steht im Tor, ist glaube ich keine Schwächung. Außerdem fehlt Nicolas Jackson, weil er zum Afrika-Cup geflogen ist. Konrad Leimer ist gesperrt. Und wenn was geht, das wissen auch die Heidenheimer, dann vielleicht bei Standardsituationen. Da sind die Bayern, das ist vielleicht so der einzige Punkt bei den Bayern, wo sie aktuell eine Schwäche haben, die ihnen nicht passt. Dass sie halt von ihren 11 Gegentoren sind 6 über eine Standardsituation gefallen.
Ja, jetzt, Heidenheim ist jetzt nicht überragend bei Standards in dieser Saison.
Also nein, natürlich müssten, nicht, aber so ein bisschen Standard kann ja jeder Bundesligist irgendwie, ja, weißt du?
Also wenn es eine Chance gibt auf den ersten Blick, dann ist es die natürlich. Ich bin übrigens nicht so sicher, ob dieser Wechsel zwischen Neuer und Urbich wirklich keine Schwächung ist, ohne Jonas Urbich dazu viel zu wollen. Aber ich habe immer den Eindruck, dass das, also es ist ja schon eine große Verantwortung, die du als Bayern-Keeper hast, weil du ja auch so mega ins Spiel eingebunden bist und jedes Mal, wenn irgendwas für, wenn es Gefahr für dein Tor gibt, ist es in der Regel direkt richtig Hammeralarm. Und ich habe mal Statistik geguckt. Jonas Urbich hat beim FC Bayern alle 75 Minuten ein Gegentor bekommen. Manuel Neuer in dieser Saison nur die Hälfte davon, also alle 145 oder so.
Und wie viel gehen davon auf die Kappe von Urbich? Hast du das auch mal nachgezählt?
Nein, also es ist natürlich...
Ich sehe das überhaupt nicht so. Also die spielen ja jetzt kein Champions-League-Finale. Ne? Die spielen in Heidenheim. Ja. Und Urbich hat auch schon bewiesen, als er im Pokal mal spielen musste, in Köln, in seinem Stadion, in seiner Stadt, wo er vorher war, null Anzeichen von Nervosität, hat herausragend gespielt und er hat eben einfach in seinen jungen Jahren schon da wirklich so ein bisschen dieses Bayern-Gehen, dass ihm das, glaube ich, alles egal ist. Also es ist schon ein sehr, sehr weiter Torwart und ich sehe das nicht als Schwächung.
Ich sehe ihn tatsächlich noch nicht so weit, dass er dieses Bayern-Gehen hat, weil du, glaube ich, ganz viel von dem, was du da haben musst, auch über Erfahrung erst aufbaust. Also, ich meine, lass uns den Spieltag abwarten. Ich denke auch nicht, dass er jetzt irgendwelche entscheidenden Fehler macht. So weit würde ich auf gar keinen Fall gehen. Aber es ist ja so, es ist ja so ein Torwart, gerade Manuel Neuer, ist ja für das Konstrukt, gerade wenn du dann eigentlich mit zwei Innenverteidigern die Restverteidigung stellst und immer darauf angewiesen bist, dass dein Torwart auch wach ist, um dann eventuell auch mal hohe Bälle des Gegners ablaufen zu können und so, dann ist es schon auch eine große Verantwortung, die auf ihm lastet.
Die schönste Nachricht bei den Bayern in dieser Woche, Jamal Musiala ist wieder zurück im Teamtraining, wurde herzlichst empfangen von seinen Teamkollegen, wird jetzt natürlich noch nicht spielen, aber im neuen Jahr ist es dann endlich soweit, dann sehen wir auch Jamal Musiala endlich wieder in der Bundesliga. Und wir schauen uns jetzt den Samstag an diesem Wochenende, beginnen mit dem Topspiel am Samstagabend, RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen, wirklich vom Klang her ein tolles Duell, beide Teams fester Bestandteil in den Top 5 der Liga. Beide konnten aber in den bisherigen drei Spielen gegen andere Mannschaften aus diesen Top 5 noch nicht gewinnen. Gut, Leverkusen hat Dortmund im Pokal geschlagen, aber in der Liga das noch nicht funktioniert. Aber in dieser Partie, also man könnte sich da sehr drauf freuen, aber beide ja total ersatzgeschwächt. Also ich habe mal geguckt, bei Leverkusen vor 13 Spielern mindestens mal ein Fragezeichen, die also entweder fraglich sind oder ausfallen oder zum Afrika-Cup fliegen. Und bei Leipzig sind es 10. Also beide nicht mit voller Kapelle. Das ist ein bisschen schade, weil das sind schon zwei attraktive Mannschaften.
Sind es? Wen siehst du denn, also nehmen wir jetzt mal die Afrika-Cup-Ausfälle, ne? Wen siehst du da mehr gebeutelt, die Leipziger oder die Leverkusener?
Also ja, bei Leverkusen muss man natürlich dazu sagen, sie haben jetzt erwirkt, dass Kofane zumindest nochmal spielen darf.
Ja, weil Schick ja vielleicht auch ausfällt.
Der wäre eigentlich auch weg gewesen. Ansonsten ja, ist es natürlich, dass Leipzig auf Diomande verzichten muss, ist natürlich wahrscheinlich der schmerzlichste Ausfall, weil das ist ja einer der Spieler der bisherigen Bundesliga-Saison ist.
Ja, gebe ich dir recht. Auf der anderen Seite
ist... Masa fehlt bei Leverkusen, Tabsoba... Ja, das ist im Paket auch schon.
Und ich bin da, dass die für das Gesamtkonstrukt der Leverkusener, vor allem im Duo, du hast Tabsoba und Masa ja in zentralen Rollen. Tabsoba irgendwie als verkappter Abwehrchef. Und Masa ist ja so ein richtiger Stabilitätsfaktor geworden im zentralen Mittelfeld. Und Diomande ist natürlich irgendwie mit seinen Skills herausragend, aber ein bisschen despektierlich, er ist halt Flügelstürmer. So, dann stellst du da einen, also gut, Bakayoko, das ist natürlich, kommt jetzt dazu, Bakayoko ist jetzt wahrscheinlich auch nicht dabei, weil er auch nicht spielen kann, ist zumindest fraglich, ne, weil er angeschlagen ist. Das ist dann natürlich schon wieder eine Sache, wen stellst du dann da auf den Flügel, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, Nusa ist ja auch verletzt, so von Grundprinzip her, ob du dann jetzt Diomande da spielen lässt, Nusa oder Bakayoko, ja, Diomande ist wahrscheinlich im Moment der Beste von denen, aber die sind alle so gut, dass sie dir dein Gesamtkonstrukt nicht zum Einsturz bringen oder gefährden. Und das sehe ich bei Leverkusen anders.
Du darfst Uwe Draogo nicht vergessen, der auch verletzt fehlt.
Ja.
Also ihnen gehen da schon viele ab.
Ja, total. Aber jetzt mal so grundsätzlich auf diese Afrika-Cup-Fahrer runtergebrochen.
Ja.
So, ne? Ich finde, dass diese ganze Personalfrage macht dieses Spiel auch echt so ein bisschen schwer zu greifen.
Also das führt bei Leverkusen natürlich jetzt dazu, dass Malik Tillman vielleicht sogar auf der 6 spielen muss, neben Garcia, wenn der überhaupt spielen kann.
Wenn Garcia, genau, ne? Der ist auch angeschlagen.
Also da ist sehr viel Improvisation erforderlich und das habe ich jetzt zuletzt schon gesagt. Eigentlich ein bisschen schade, weil ich würde gerne die beiden Teams in voller Besetzung gegeneinander spielen sehen. Aber auch hier ist es dann jetzt so ein Schleppen in die Winterpause. Ich halte Leipzig aber trotzdem für leicht favorisiert, weil sie auch eben diese extreme Heimstärke haben. Zu Hause bisher alles gewonnen, kassieren zu Hause die wenigsten Gegentore von allen Teams. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie dann am Ende dieses Spiel ziehen, wie man so schön sagt.
Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen weird, ne? Ich finde, es hängt total davon ab, wie Leverkusen das angeht. Und vielleicht sind sogar diese wichtigen Ausfälle eher ein Punkt, die Leverkusen für dieses Spiel eine Ausgangslage geben können, die Leipzig Probleme bereitet. Weil Leverkusen ist ja eigentlich auch sehr dominant. Aber sie haben es gegen Dortmund zum Beispiel im Pokal ja auch schon aus einer sehr abwartenden Haltung gespielt in dieser Saison. Und haben es dann trotzdem ja auch diszipliniert gemacht und auch mit Impact aufs Spiel, anders als gegen die Bayern im Spiel in München, wo sie es auch versucht haben, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Sondern wenn du, das hat ja auch das Union-Spiel gezeigt, RB hat noch ein Problem damit, so das Spiel zu gestalten. Und ich traue Leverkusen zu, dass sie da an der Stelle, dadurch, dass sie vielleicht auch einfach, dass ihnen so viele wichtige Spieler fehlen, dass sie dann eine so stabile Defensivordnung an den Start bekommen, dass sie aus einer echten Konterhaltung agieren können. Und dann sehe ich tatsächlich eine Chance für Leverkusen, das Spiel zu gewinnen. Wenn Leverkusen dominant ist und das Spiel bestimmen muss, dann bin ich auch eher bei Leipzig.
Wird auf jeden Fall hochinteressant, genauso wie eine weitere Partie am Samstagnachmittag, VfB Stuttgart gegen die TSG Hoffenheim. Das ist spielerisch irgendwie in einer Schublade, würde ich fast sagen, wie das andere Spiel, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Stuttgart-Hoffenheim ist Sechster gegen Fünfter und wenn der VfB doch noch irgendwie die Champions League fest im Visier hat, dann ist es auch so ein richtungsweisendes Spiel, was sie eigentlich gewinnen sollten. Aber es ist ein Spiel auf Augenhöhe.
Ja, siehst du Stuttgart?
Ich weiß nicht, ne? Also ich meine, der VfB beeindruckt mich total in dieser Saison, weil du musst immer berücksichtigen, was die für eine Belastung haben. Die haben sehr viel mehr Pflichtspiele als alle anderen, schaffen es mit ihrer Rotation super, das auszubalancieren und auszugleichen, gewinnen dann mal eben 4-0 in Bremen am vergangenen Wochenende. Da haben, glaube ich, auch nicht viele mitgerechnet in dieser Deutlichkeit. Haben immer mal wieder so Einzelne, die herausragen. So ein Dennis Undaff ist jetzt auf einmal wieder so eine richtig zentrale Figur. Wer natürlich jetzt fehlt, wieder Stichwort Afrika Cup, El Khanous nicht mit dabei. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja auch das größte Geschenk des VfB in dieser Saison. Also, ne, wenn man jetzt so auf die Neuzugänge guckt, der wird ihnen fehlen. Ja, und Hoffenheim die beeindrucken ja eh total. Also was die offensiv drauf haben, ist schon, also die lassen sich auch von nichts anderem beeindrucken. Das ist auch, ne, also egal wer da kommt, die spielen ihr Ding.
Also für mich ist tatsächlich Elhanous, das ist der wichtigste Offensivspieler beim VfB. Unter Finn, unter Fair. Mit dem hat sich dieses Konstrukt VfB stabilisiert, seitdem der da ist und dann auch regelt. Ich glaube, der hat, glaube ich, auch nur ein Spiel nicht gemacht oder so. Also es zeigt ja auch, welchen Stellenwert Sebastian Hoeneß ihm beimisst. Das ist schon ein krasser Verlust. Und für dieses Spiel jetzt ist für mich die Frage, die TSG ist ja ein bisschen mehr so auf Umschaltaktionen aus, der VfB eher darauf, Spielkontrolle zu haben. Und du musst halt irgendwie dieses krasse Malocha-Mittelfeld von Hoffenheim irgendwie in den Griff bekommen. So, das ist ja Prömmel, das ist Abdullahu, der, finde ich, auch ein unglaublich starker Spielgestalter ist, und Walter Böcher, die sich alle super in ihren Fähigkeiten ergänzen, die auch dann irgendwie abwechselnd torgefährlich sind, mal das Spiel eröffnen, alle auch irgendwie so Box-to-Box-Qualitäten haben, das ist schon richtig gut. Und dann musst du irgendwie einen Weg sehen, dass du da eine Überzahl herstellst. Das hat der BVB ja zum Beispiel gemacht, indem dann immer Außenverteidiger mit reingegangen sind. Das ist aber eigentlich nicht der Move des VfB. Sondern dann, wenn dir dann Elhanous im Zentrum fehlt, dann musst du dir was einfallen lassen. Und da hat er zuletzt dann immer Nicolas Nathai gespielt. Und ich finde, die Geschichte von Nicolas Nathai ist irgendwie schon auch ganz geil, weil er schon seit 2019 beim VfB ist und dann eigentlich immer verletzt war, durchgängig, und jetzt zum ersten Mal ein paar Spiele hintereinander machen kann. Ob der aber schon auch so diese Kombination haben kann, dass er dann auch so, was das Spielgestalten da angeht, um in diesem Mittelfeldduell, diesem Zentrumsduell dann für den VfB die Hoheit irgendwie zu erwirken, das finde ich jetzt an der Stelle spannend. Für mich ist das auf jeden Fall der Schlüssel, um dieses Spiel zu gewinnen. Ich meine, es ist natürlich auch ein Heimspiel für den VfB, deshalb, da geht natürlich dann eigentlich immer was, aber das ist jetzt so wenn ich so von einfach nur ohne diesen Heimfaktor drauf gucke, boah, dann bin ich eigentlich so vom Gefühl her so grundsätzlich erstmal wegen Elhanous und dann auch so wegen dieses Mittelfelds, wegen dieser Frage und dieser krassen Umschaltthematik und den Fähigkeiten, die haben, bin ich schon gefühlt leicht bei der TSG.
Also kann ich mir gut vorstellen. Christian Elster hat auch gesagt, das ist, also wir können uns auf jeden Gegner auch einstellen. Sie können gegen so einen tiefen Block spielen, wie jetzt gegen den HSV, also gegen eine Mannschaft, die sich dann hinten reinstellt, können aber auch gegen mitspielende Gegner Lösungen finden. Und der VfB ist das ja. Und wie gesagt, lassen sich durch nichts beeindrucken, haben diese wahnsinnige Intensität, diese Läufe nach vorne. Das ist schon sehr unbequem, gegen Hoffenheim zu spielen. Aber andererseits ist eben auch der VfB immer in der Lage, dann so ein Spiel zu gewinnen. Deswegen für mich total offen. Eine Sache will ich noch sagen, es ist das 301. Wenn er spielt, Bundesligaspiel für André Kramaric. Mhm. Damit zieht er mit einem gewissen Zvonimir Soldo gleich, kroatischer Landsmann. Und die beiden sind dann die Kroaten mit den meisten Einsätzen in der Fußball-Bundesliga. Und Soldo spielte nämlich ausgerechnet ja wo?
Ja, beim VfB natürlich.
Eine Legende beim VfB Stuttgart.
Ja. Bei den Hoffenheimern muss man auch sagen, dass Touré beim Afrika-Cup ist natürlich auch nicht zu vernachlässigen, ne? Weil der schon auch eine echt wichtige Rolle spielt, auch um mal so, also wenn es jetzt dann mit dem Umschaltfußball nicht so zu 100% funktioniert, dann ist er mit seinen Dribblings auch mal jemand, der dann so zwei Gegner stehen lässt und mal einen Raum reißt und so. Also das ist schon auch eine Schwächung. Du hast recht, klar, ganz offenes Spiel. Mit Heimspielfaktor bin ich beim Unentschieden.
Gut, da können wir uns drauf einigen. Gut. Wir gucken auf Köln gegen Union Berlin. Lukas Kwasniok gegen Steffen Baumgart. Hat man diese beiden Menschen schon mal in einem Raum gesehen eigentlich? Weil der schon irgendwie.
Meinst du, sind die gleichen?
Nein, es gab tatsächlich, also man hat sie schon mal sogar in einem Stadion gesehen. Es gab auch schon mal Duelle zwischen ihnen mit Paderborn und HSV. Und jetzt eben diese beiden, ich sage immer Kulttrainer und Kultclubs. Aber der Druck auf jeden Fall bei den Kölnern. Fünfmal ohne Sieg. Es sind nur noch 5 Punkte vor der Abstiegszone. Das heißt, also Kwasniok hat auch gesagt, wir brauchen für den Klassenerhalt brauchen wir 10 Siege. 4 hat der FC schon. Jetzt in der Hinrunde gibt es noch die Gegner Union, Heidenheim und die Bayern. Das heißt, das wäre dann jetzt schon eine Steilvorlage, dann nochmal wieder einen Sieg einzufahren gegen Union Berlin.
Mhm. Wäre es? Hab ein bisschen Probleme, mich so dem Spiel zu nähern, so vom, wie das so laufen könnte. Weil beide natürlich Spielanlage jetzt nicht, also natürlich schon irgendwie unterschiedlich, klar, Union viel mehr, zweite Bälle, Köln zwar auch so aus einer Umschalt- oder Konterhaltung heraus, aber noch ein bisschen, ich sag mal, weniger Hauruck. Und trotzdem sind es beide Mannschaften, die jetzt ja nicht so unbedingt gerne das Spiel machen. Und gerade bei Union, die sind ja nur dann eigentlich richtig stark gewesen in dieser Saison.
Wenn sie nicht den Ball haben.
Ja, und wenn sie auch gegen Gegner spielen, die, wo sie der ganz klare Underdog sind. Und das sehe ich in dem Spiel halt einfach auch überhaupt nicht.
Ja, Union hat die Hälfte der Punkte gegen die Top 7 in der Tabelle geholt. Und kurios, bei den 5 Siegen hatten sie weniger Ballbesitz als bei den Niederlagen. Also die Lösung ist, gib ihnen einfach den Ball.
Ja, aber das ist ja nicht so einfach, gerade im Heimspiel. Ne?
Ja, ja.
Also es ist ja, guck mal, sie haben es ja zum Beispiel, die Kölner, auch versucht mit den Gladbachern im Auswärtsspiel im Rhein-Derby. Und auch da ist es, obwohl die Gladbacher da ein Heimspiel hatten und Köln klar die Auswärts, als Auswärtsmannschaft eigentlich eher aus so einer destruktiveren Haltung heraus hätten spielen können. Es ist halt einfach so, wenn der Gegner dann noch destruktiver ist, dann wird es halt schwierig. So.
Weiteres Problem für die Kölner, sie sind extrem anfällig bei Standardsituationen und Union ist eben sehr stark bei Standards. Also das könnte natürlich auch das Spiel entscheiden. Und es ist immer wieder diese Abhängigkeit bei den Kölnern von El Mala. Die wird heraufbeschworen. Irgendwann setzt sich das auch fest, dass man auf einmal so einem Spieler alles auflädt, der seine erste Bundesliga-Saison spielt. Da sind wir jetzt in dem Dilemma, vor dem alle immer gewarnt haben, aber es ließ sich irgendwie nicht vermeiden.
Ja, und ich sehe auch in dem Match da eine große Möglichkeit, wenn du dann irgendwie Christopher Trimmel möglicherweise auf der rechten Berliner Seite hast, dann Danilo Duki, einer der besten Innenverteidiger der Liga, aber auch nicht einer der schnellsten.
Die werden ihm schon signalisieren.
Also das wird, ja.
Ab hier ist Auer.
Die werden es versuchen, sagen wir mal so, aber das haben ja auch schon ganz andere versucht. Ne? Das ist halt, du den Typen aufzuhalten, ist schwierig, das ist für mich schon ein Faktor. Die Kölner sind auch wirklich ja sind ja nicht mehr so stark wie am Saisonanfang, aber das hat auch wahrscheinlich was mit den vielen Umbauarbeiten in der Defensive zu tun, aber die sind grundsätzlich schon eine der besten Mannschaften, wenn es darum geht, Umschaltaktionen gegen sie zu verhindern. Mhm. Also das kriegen sie ziemlich gut hin. Ich glaube, die haben nur die zweitwenigsten Kontertorschüsse gegen sich bekommen und auch die zweitwenigsten Gegentore nach einem eigenen Ballverlust im Spielaufbau. So, weil sie oft dann auch einfach sagen, okay, komm, langer Ball, dann machen wir es nochmal, dann stellen wir uns mal und dann gucken wir mal, was da vorne geht. Das heißt, so diese Stärke aus dem Spiel von Union, die wird wahrscheinlich nicht zum Tragen kommen. Aber das ist halt einfach ein Riesenthema beim FC. Wenn du jedes Spiel ein Gegentor in einer Standardsituation bekommst, dann, ja, dafür ist spielerisch die Qualität dann am Ende auch nicht gut genug, um das immer rauszureißen.
Ja, und du hast ja auch gesagt, sie haben eben einfach diese personellen Probleme hinten in der Defensive mit den vielen Verletzungen. Deswegen ist man jetzt möglicherweise an einer Neuverpflichtung dran. Der FC interessiert sich offenbar für Kelvin Brackelmann von Paderborn. Quasino kennt ihn aus Paderborner Zeiten. Könnte also ein Winterneuzugang sein bei den Kölnern. Und wir schauen auf die nächste Partie. HSV gegen Frankfurt am Samstag. Die Hamburger werden sagen, endlich wieder zu Hause. Das ist ja aktuell so ein bisschen die Nicht-Abstiegsgarantie für den HSV, die Heimspiele. Die Diskrepanz ist riesengroß. Auswärts reißen die gar nichts. Mhm. Und es ist jetzt die Frage, was ist denn möglich gegen Frankfurt, die so ganz schwer einzuschätzen sind, finde ich. Weil bei denen ist es ja auch so, wenn die das Spiel verlieren sollten, dann wird es auch eine ungemütliche Winterpause.
Auf jeden Fall. Ich sehe Chancen für Hamburg. Auf jeden Fall. Also sie brauchen das, ich meine, klar, natürlich ist es auch kurios, dass das dann immer auswärts passiert, aber das, was sie gegen Werder so ausgezeichnet hat, so dieses kompakt-aggressive, das ist ihnen ja gegen Hoffenheim komplett abgegangen, wobei es da ja eigentlich doppelt notwendig gewesen wäre, damit tut man Werder auch Unrecht. Werder ist schon auch eine intensive Mannschaft in dieser Saison. So, aber das hat gegen die Hoffenheimer auf jeden Fall überhaupt nicht funktioniert und ich finde, wenn man so auf die Aufstellung gegen Hoffenheim guckt, dann ist da, fällt auf, dass Remberg nicht dabei war. Und der ist vielleicht sogar, der war ja in Kiel in der vergangenen Saison auch so auf der defensiven Sechs einer der wirklich schon herausstechenden Spieler, also ich will jetzt nicht sagen der herausstechenden in der Bundesliga, aber zumindest für ein Team, das klar im Abstiegskampf steckt und Abstiegskandidat ist, ist er schon sehr herausgestochen. Und da hat er vergangene Woche Jonas Meffert gespielt, jetzt ist Remberg wieder zurück. Das ist, glaube ich, ein richtig wichtiger Faktor da an der Stelle, weil dieses Duo auch mit Lokonga gegen Werder, das war ja, also auch wegen der Aufteilung, Lokonga auch zum Teil, um Impulse nach vorn mitzusetzen, macht ja auch ein Tor, aber auch, weil sie sich halt so gut organisieren gegen den Ball, um dann halt auch aggressiv die Abstände nicht zu groß werden zu lassen, gut in Zweikämpfe zu kommen im Zentrum. Das ist ein Faktor, der, wo ich sage, das wird die Chancen für den HSV auf jeden Fall erhöhen.
Und dass Dompe eventuell für einen Kurzeinsatz zur Verfügung steht, so als Joker für, weiß nicht, 20, 30 Minuten, das entfacht ja auch nochmal ein bisschen was, wenn er dann reinkommt und da möglicherweise hinten raus nochmal für ein bisschen Dampf sorgen kann. Und die Frankfurter sind natürlich auch extrem ersatzgeschwächt. Theat fehlt gesperrt. Koch ist fraglich. Dann haben wir wieder Thema Afrika Cup. Skiri und Chaibi sind da. Da ist jetzt die Frage, wie fit ist dann Larsson, der dann eigentlich dringend gebraucht wird. Also auch die fahren so ein bisschen auf der letzten Rille und sind eben auswärts auch ein bisschen schwächer, haben auswärts noch nie zu Null gespielt, kriegen auswärts die meisten Gegentore. Und deswegen, ich sehe es wie du, dass für Hamburg da echt was geht.
Du hast halt vor allem, also wenn jetzt Dompe und Muheim spielen können, also Muheim ja wird spielen, aber Dompe ist ja fraglich, dann hast du halt diese rechte Seite der Frankfurter, wo Doan dann jetzt mittlerweile auch, also immer wieder mal eher so Schienenspieler spielt, um das so ein bisschen abzudichten, weil das irgendwie so ein bisschen die anfällige Seite ist. Und das ist natürlich dann irgendwie so auch mit den beiden die potenziell stärkere Seite des HSV. Das kann natürlich auch ein Match sein für die Hamburger, dann da zu Torchancen zu kommen. Generell ist die Frankfurter, haben die Frankfurter ja Probleme mit dem Umschaltspiel. Und es kann natürlich auch sein, dass sie sich wieder komplett hinten reinstellen, so wie es ja eigentlich auch, ja gut, komplett hinten drin stehen ist vielleicht auch ein bisschen zu hart gesagt, aber dass sie es so destruktiv machen wie gegen Augsburg oder gegen Mainz im Heimspiel und
dann und hoffen, dass vorne einer reinfällt.
Irgendwie eine individuelle, das ist natürlich dann auch was, sie sind individuell natürlich besser besetzt als der HSV, das ist so, aber wenn du das gegen die zuletzt wirklich sehr gute Dreierkette, zumindest in den Heimspielen sehr gute Dreierkette des HSV mit Vučković, mit Torunariga, jetzt ist Elfadli auch zurück, weiß man nicht, ob dann der vielleicht auch, wobei ich bin der Meinung, dass Torunariga zuletzt eigentlich echt okay war. Und dann hast du Capaldo ja noch gehabt auf der anderen halbrechten auf der Halbposition, auf halb rechts. Also das Konstrukt hat eigentlich so gut funktioniert, dass ich mich nicht darauf verlassen würde, dass jemand wie Doan da irgendwie eine 1-gegen-1-Situation gewinnt. Oder was weiß ich, Knauf oder von mir aus auch Usun oder so. Und dass du dann dadurch gewinnst. Ich bin der Meinung, eigentlich muss Frankfurt da ein bisschen mehr fürs Spiel tun und das eröffnet dann wieder die Chance für den HSV.
Das wird auch, glaube ich, einfach von dem Trainer abverlangt, der eben, wie gesagt, bei der Niederlage eine sehr ungemütliche Weihnachtspause hätte. Ich hoffe nicht, dass sie da irgendwie auf die Idee kommen, da was zu ändern, denn ich halte Dino Topmöller für einen hervorragenden Trainer und finde, der hat da richtig was aufgebaut in Frankfurt und jetzt haben sie so einen kleinen Knick drin, müssen aber da, glaube ich, einfach jetzt nicht überreagieren und stehen da immer noch gut da, haben immer noch Chancen auf Europa, die Champions League ist kein Muss, die anderen europäischen Wettbewerbe wären auch okay und ja, jetzt warten wir erstmal dieses Spiel ab und es gibt auch noch andere schöne Nachrichten aus Frankfurt, denn die Eintracht hat in dieser Saison noch nie so viele Trikots verkauft an die Fans, wie eben jetzt. 60.000 bis Ende November waren es, das ist wirklich Rekord. Möchtest du wissen, von welchem Spieler die meisten Trikots über die Ladentheke gegangen
sind? Ja, will ich wissen, darf ich raten?
Du darfst raten.
Boah, also da liegt natürlich Burkhardt immer direkt nahe.
Ist schon die richtige Antwort.
Okay.
Die meisten Trikots sind von Johnny Burkhardt, auf Platz 2 Mario Götze und auf 3 Christensen.
Ja, ich hätte jetzt Christensen, hatte ich jetzt auch so, weil den feiern die ja auch immer, weil der so emotional ist und auch da immer wie so ein Warrior auf dem Platz steht.
Sind aber auch schöne Trikots, finde ich.
Kann man machen, auf jeden Fall.
Und liegen bestimmt noch ein paar unterm Weihnachtsbaum jetzt bei dem einen oder anderen Frankfurt-Fan. So, nächstes Spiel für uns. Wir sind bei Augsburg gegen Bremen. Da spricht sehr viel für Augsburg, finde ich. Unter Manuel Baum jetzt irgendwie doch stabil geworden. Die Niederlage in Frankfurt war ja wirklich auch überhaupt nicht verdient. Und Bremen ist aktuell möglicherweise das formschwächste Team der Liga. Also da spricht, wie gesagt, sehr viel für einen Heimsieg.
Ja, zumal jetzt auch mit Friedel dann irgendwie ein Abwehrspieler, der hat zuletzt ja dann immer als Linksverteidiger gespielt, aber hat ja eine schwere Schulterverletzung gehabt und das hat jetzt irgendwie, gibt es offenbar wieder Probleme, kann möglicherweise nicht spielen.
Ja, aber er muss vielleicht, weil Koulibaly fehlt ja und dann kriegt er einfach eine Spritze, dass es nicht wehtut. So funktioniert das ja manchmal dann auch im Fußball, aber gut ist es nicht.
Nee, ist auf jeden Fall, ja, also sagen wir mal so, es ginge besser, du hast recht, es ist dann ein Schmerzthema, so wie es jetzt klingt. Ne? Es scheint also nicht so zu sein, dass da irgendwas gefährlich wäre, wenn er denn spielt. Und trotzdem ist das natürlich, du musst da schon wieder umbauen und musst, also eventuell, wenn neben Pieper dann Stark spielt, der wäre auch nicht so richtig überzeugend. Und sagen wir so, also auch da kann ich mir vorstellen, dass das ein überschaubares Spiel wird, was so die Ereignisse angeht in den Strafräumen, weil du, also sagen wir mal so, gegen Augsburg mit Sandro Wagner hätte ich ein Top-Matchup für Werder gesehen, weil Werder ja eine der stärksten Umschaltmannschaften ist, gute Konterabläufe hat und so, aber die werden unter Baum möglicherweise, muss man ja sagen, unter Manuel Baum als neuem Trainer beim FCA nicht mehr so richtig gewährt. Also es gab ja noch kein Spiel, wo Augsburg quasi auf Augenhöhe unterwegs war, sondern die waren ja immer der Underdog in den beiden Spielen unter Manuel Baum. Deswegen muss man ja erstmal abwarten, wie sie so ein Spiel dann angehen.
Ja, wobei in Frankfurt 12-10 Torschüsse für Augsburg und Frankfurt hat das Ding ja nur durch dieses individuelle Tor von Doan gewonnen.
Genau, ich sage ja auch nicht, dass sie da irgendwie schwächer waren oder so, aber sie sind von der Grundhaltung her, konnten sie dieses Spiel angehen wie der klare Underdog. So, weil sie ne, als halt einfach auf dem Papier das voraussichtlich unterlegene Team waren. Und dann hast du natürlich eine andere Haltung. Dann beschränkst du dich aufs Verteidigen. So, wenn du das gegen Werder so machst, dann ist das für Werder richtig schwierig. Aber du musst da schön, also auch Augsburg braucht ja durchaus hier nochmal einen Punkt oder vielleicht auch drei. Und das ist ja ein Spiel, wo du das potenziell auch holen kannst, im Heimspiel vor allem. Ist die Frage, wie ausbalanciert sieht das dann aus bei Manuel Baum? Ne? Also wie viel von dem, wir haben ja gesagt, es gibt schon noch ein paar Punkte aus der Sandro-Wagner-Zeit, die man jetzt unter Manuel Baum erkennen konnte. Aber es war halt gegen Gegner, wo Augsburg ganz klar in einer ganz klaren, rein defensiven Rolle war und wirklich nur punktuell offensiv zum Tragen gekommen ist.
Und da müssen sie tatsächlich jetzt auch ein bisschen umbauen. Matsima fehlt gelb gesperrt, ja. Super wichtiger Spieler, vielleicht sogar der wichtigste bei Augsburg.
Ja.
Fehlte bisher keine Minute, den müssen sie ersetzen. Und vorne drin spielt der jetzt immer Anton Kade unter Manuel Baum, der ist auch nicht dabei. Also das heißt, ist jetzt vielleicht wieder mit Kölmühe vorne, dann diese drei Zocker, Claude Maurice und Rieder, Essendes beim Afrika Cup. Also da ist tatsächlich auch ein bisschen Rotation gefragt. Aber du hast eben mit Bremen eine Mannschaft, denen ja eigentlich auch jedes Selbstvertrauen aktuell fehlen müsste. Ne? Viermal ohne Sieg, dann eben diese deutliche Pleite gegen Stuttgart, die Stürmer treffen nicht, Keke Top noch nicht getroffen, Boniface schon wieder verletzt. Das ist alles wirklich gerade nicht so schön. Zum Glück haben sie einen Trainer, der mit seiner sympathischen Art das irgendwie schon so nach außen verkaufen kann, dass es jetzt nicht zu einem großen Drama wird. Der hat auch gesagt, ich will das jetzt nicht etikettieren als nur Ergebnisstelle oder Abstiegskampf oder was auch immer. Das haben wir ja auch nicht gemacht, als es gut lief. Er behält da, glaube ich, super die Ruhe. Also ist jetzt schon der richtige Mann, aber er braucht jetzt Ideen.
Ja, und der braucht vielleicht auch andere Spieler nochmal, ne?
Also. Das ist eben die Frage. Muss Werder im Winter nachbessern? Also, wird ja auch schon darüber gesprochen, wird die Leihe von Boniface abgebrochen, weil das Experiment ging ja wirklich nach hinten los bisher. Das war eigentlich klar, dass der sehr verletzungsanfällig ist und er hilft oder half Werder bisher noch gar nicht weiter. Mhm. Ja, mal schauen.
Ja, also ich finde, Horst Steffen ist irgendwie schon auch ein armer Kerl, in Anführungszeichen. Er wusste natürlich schon irgendwie auch, worauf er sich einlässt. Aber vielleicht haben sie ihm auch gesagt, ja, bis die Saison startet, haben wir hier einen Kader für dich, damit kommst du klar. Ich weiß nicht, ob er nicht manchmal auch so ein bisschen zu dogmatisch an manche Sachen rangeht, aber das ist vielleicht auch ein Blick von außen, der nicht fair ist. Also, dass er quasi an seinem Ding Fußball spielen zu lassen unbedingt festhält, obwohl er vielleicht manchmal auch noch ein bisschen platter sein müsste. Ne? Also, dass er zum Beispiel Marco Friedl als Außenverteidiger dann trotzdem immer so zur Unterstützung mit hochschiebt, um den Flügel zu überlagern. Obwohl man weiß, okay, das ist eigentlich ein Innenverteidiger, der hat weder hohes Tempo, noch ist der jetzt irgendwie ein super 1-gegen-1 Spieler. Es geht dann allein darum, dass diese Personalie da am Start ist, um dann irgendwie da die Überzahl zu haben. Macht das dann tatsächlich Sinn oder muss ich das vielleicht dann irgendwie anders konstruieren? Wie gesagt, das ist vielleicht von außen betrachtet auch ein bisschen unfair, weil er hat ja schon auch richtig Pech mit Verletzungen und so. Ne? Das muss man ja an der Stelle auch sagen. Und meiner Meinung nach, diese Verpflichtung, die nach dem Deadline Day oder am Deadline Day kam, das hat schon der Mannschaft geholfen. Sonst wären sie, glaube ich, jetzt schon ziemlich abgeschlagen. Aber ich zweifle daran, dass das tatsächlich ausreichend war gerade.
Wir springen jetzt mal weiter von Augsburg gegen Bremen zur nächsten Partie am Samstag. Wolfsburg gegen Freiburg. Wolfsburg so ein bisschen das Team der Stunde irgendwie in der Bundesliga. Ne? Mhm. Freiburg relativ auswärts schwach. Deswegen sehe ich da fast schon den dritten Sieg in Serie für Wolfsburg.
Bin ich grundsätzlich tatsächlich auch bei dir, weil bei den Freiburgern ja auch Lienhardt weiter zumindest fraglich ist, sehr wahrscheinlich ausfallen wird. Rosenfelder hat einen Muskelfaserriss, bedeutet, du hast im Zentrum dann wieder Anthony Jung wahrscheinlich neben Matthias Ginter. Und das ist schon ein echtes Downgrade, ne, muss man sagen. Und klar, die Wolfsburger haben jetzt auch ein bisschen Probleme, Personalprobleme, weil Amura ja auch beim Afrika-Cup ist. Damit fehlt der Mittelstürmer. Vielleicht ist Dagim wieder da. Das wäre so meiner Meinung nach der geeignetste 1-zu-1-Ersatz. Bei Wind, der ist ja auch noch verletzt, ist eigentlich klar, dass der nicht spielen wird. Dann haben sie noch Pejcinovic, der ist aber auch gar nicht so langsam, ne? Also das finde ich, er ist ja eher so ein wuchtigerer Stürmer-Typ und hat aber trotzdem auch okayes Tempo, muss man sagen. Das wird oft unterschätzt. Also das heißt, sie werden diesen krassen Ausfall Amura möglicherweise so kompensieren können, dass es der Freiburger Hintermannschaft doch dann Probleme bereitet. Und natürlich das Selbstvertrauen, das sie gesammelt haben, ist dann an der Stelle natürlich auch schon echt ein krasser Faktor gerade. Mhm. Gerade auch, weil, dass sie gute Fußballer in ihrer Mannschaft haben, das haben wir immer gesagt. So, und jetzt funktioniert dieses Konstrukt so langsam, also auch zum Beispiel mit Meier und Eriksen im Zusammenspiel. Und ja, die können die Intensität, die Freiburg auszeichnet, gerade im Mittelfeld mit Eggestein, mit Osterhage, Mansambi, die werden sie auf jeden Fall matchen können mit Yannick Gerhardt und mit Arnold. Das finde ich ist auch ein sehr schlüssiges Konstrukt gerade. Und deswegen sehe ich da tatsächlich auch eher Wolfsburg vorne, ja.
Steht übrigens ein erster Wintertransfer fest bei den Wolfsburgern. Der Brasilianer Clayton kommt aus Brasilien, weil Kouliarakis ja möglicherweise den Verein verlässt. Der wird heiß umworben, was man so hört. Und dann sind wir bei der letzten Partie, die wir noch besprechen müssen an diesem Wochenende. Und das Wochenende beginnt mit dem Borussen-Duell. Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach. Mhm. Die Gladbacher können da, glaube ich, sehr entspannt hinfahren, denn der Druck ist auf jeden Fall beim BVB. Die Dortmunder haben von den letzten 4 Pflichtspielen nur 1 gewonnen. Es gibt wahnsinnig viele Nebengeräusche um Nico Schlotterbeck, um Matthias Sammer jetzt wieder. Ne? Da tun sich immer viele Schlagzeilen auf. Das ist alles irgendwie, finde ich, so ein bisschen belegt von dieser latenten Unzufriedenheit beim BVB. Das ist also seit Jahren immer so, dass sich so gute Phasen dann immer wieder abwechseln mit eben solchen Diskussionsphasen. Obwohl man sagen muss, sie haben mehr Punkte als in der vergangenen Saison. Also sie haben sich eigentlich verbessert, aber die Wahrnehmung ist irgendwie eine andere. Was ist so das Problem beim BVB?
Im Moment ist das Problem, dass sie zu wenig aus Ballbesitz, zu wenig Torchancen umsetzen. Also ich finde, sie erarbeiten sich ja schon oft Chancen, aber es sind halt, also sie haben, glaube ich, 5-mal unentschieden gespielt in dieser Saison. So, und das ist jetzt natürlich auch irgendwie komplett random, aber, oder beziehungsweise Glaskugel, aber in der vergangenen Saison hätte Guirassy, glaube ich, jetzt mindestens 3 oder 4 Tore mehr auf dem Zettel gehabt und dann gewinnen sie halt die Spiele, wo es dann am Ende 1-1 steht, irgendwie 2-1. So. Und dann sieht die ganze Sache schon wieder komplett anders aus. Also für mich ist so diese Guirassy-Schwäche und dass sie vorne zu sehr auf Einzelaktionen angewiesen waren, zuletzt oft. Das ist für mich so ein bisschen das Thema. Alles andere ist gar nicht so.
Aber warum ist er denn so schwach?
Naja, also es ist natürlich vor allem ein individuelles Thema. Ne? Also der hat einfach eine krasse Formkrise, die angefangen hat mit dieser Verletzung und diese Oberschenkelverletzung, die er nicht richtig auskurieren konnte. Dann fehlen einfach immer ein paar Prozent und dann verliert er an Selbstvertrauen. Und wenn du überlegst, welche Großchancen der in den vergangenen Wochen vergeben hat, das kann nur ein Selbstvertrauen-Thema sein. Er hat ja nicht auf einmal verlernt, Fußball zu spielen. So, und deswegen habe ich ja immer schon so gesagt, so, wenn du ihm jemanden an die Seite gibst, ich fand das mit Silva gegen Freiburg so lange, bis es die rote Karte gab, richtig gut. Vielleicht ist das was, wo er selbst sich dann auch so ein bisschen dran hochziehen kann, dass er dann auch mal wieder über Assists möglicherweise Selbstvertrauen sammeln kann. Vielleicht auch jemand hat, der ihm, wenn dann mal einen Ball verspringt oder so, ein bisschen unterstützt. Und Adeyemi zum Beispiel war zuletzt einfach zu wichtig als Scorer, um diese Rolle einzunehmen. So, also dass du quasi der Supporter für Guirassy bist, weil auf den mussten sie sich ja dann verlassen. So, und das ist so, ja. Das ist das Thema, finde ich.
Aber wenn du in so einer Formkrise bist, dann ist es natürlich kontraproduktiv, dass sich Nico Schlotterbeck in der Öffentlichkeit hinstellt und ihn vor den Bus wirft. Ja, das hat ja, das hat in der Kabine offenbar auch für ein bisschen dicke Luft gesorgt. Das fegt sich ja nicht einfach so ganz schnell wieder raus.
Nee. Also ich glaube, da kommt einfach auch so diese Unzufriedenheit in der Mannschaft, das kann ich verstehen, zum Tragen. Und vielleicht ist es bei Schlotterbeck sogar auch noch diese Ebene, dass er sagt, Leute, wenn ihr mich hier wirklich halten wollt, dann müssen wir an der Stelle vielleicht noch ein bisschen was tun, dass wir auf solche Formkrisen von Spielern reagieren können und dann vielleicht auch noch ein bisschen anders situiert sind. Ne? Und das, finde ich, ist auch noch so eine Ebene, die man damit einbringen muss. Also es geht für ihn selbst ja auch darum, bleibe ich beim BVB oder nicht. Ich glaube, der will wirklich eigentlich gerne bleiben.
Ja, glaubst du das? Ja. Glaubst du nicht, die Entscheidung bei ihm ist schon getroffen? Nee. Ich habe das Gefühl, und das gilt auch gefühlt für Guirassy, die beiden sind gedanklich eigentlich schon beim nächsten Verein.
Ich finde, damit machst du es dir ein bisschen zu einfach. Also, oder wir, wenn wir das so als Begründung anführen. Ich habe den Eindruck, dass eigentlich so Nico Schlotterbeck dieses ganze Setting in Dortmund und so ganz geil findet und er struggelt eher damit, dass er das Gefühl hat, und das ist natürlich was dich dann vielleicht auch belastet, okay, tut mir leid, aber hier mit der Truppe werde ich leider nicht deutscher Meister, solange der FC Bayern so spielt, wie er spielt. So.
Ja, also Lars Ricken hat jetzt auch nochmal gesagt, oder in den Gesprächen mit ihm erklärt man ihm auch, dass man ein ambitionierter Club ist und dass man Titel gewinnen will, aber das funktioniert irgendwie nicht, weil du kannst dir keine Mannschaft aufbauen, die über mehrere Jahre vielleicht dann irgendwann so eine Schlagkräftigkeit entwickelt, dann wirklich vielleicht auch mal, Pokal müssen wir immer rausnehmen, den kannst du immer mal gewinnen, kannst jetzt aber auch dann rausfliegen, so wie jetzt gegen Leverkusen, aber Meisterschaft ist eben so weit weg, da muss dann schon so ein Ausnahmejahr wie bei Leverkusen dazukommen. Der BVB kann sowas ja gar nicht aufbauen, weil dann immer wieder, wenn du dann mal irgendwelche Säulen hast, die werden ja immer weggekauft.
Ja, Auf der anderen Seite hast du jetzt ja, du bist ja gerade noch relativ am Anfang von der Niko Kovac-Zeit. So, und das ist ja schon irgendwie auch, was die fußballerische Herangehensweise angeht, schon irgendwie auch ein Paradigmenwechsel bei BVB gewesen. Sonst war ja immer, ja, wir müssen Ballbesitz dominant, keine Ahnung, spielerisch hochwertig, keine Ahnung. Jetzt hast du diesen Fokus. Als erstes kommt mal die Stabilität. Dann kommt eine hohe Intensität. Und dann schauen wir mal, wie wir daraus spielerische Elemente entwickeln können. Das sind unterschiedliche Herangehensweisen. Und Niko Kovac hat das mit einem Kader an den Start gebracht, der ihm dahingestellt wurde.
Naja, ja, der eigentlich noch für die alte Philosophie auch gedacht.
Also ehrlicherweise war der für gar keine Philosophie gedacht, wenn wir ganz ehrlich sind. So.
Ja, das heißt der Kader müsste ordentlich umgekrempelt werden, weil ja. Es geht ja auch um die Verträge von Brandt, es geht genau. Um Emre Can. Ja.
Also zum Beispiel bin ich der Meinung, dass sie auf der 6 immer noch Nachholbedarf haben. Es gibt Spiele, in denen ist so ein Box-to-Box-Spieler wie Metscher oder Sabitzer genau der Richtige als alleiniger Sechser. Aber es gibt auch Spiele, wo du eher einen absichernden Sechser brauchst, noch zusätzlich. Den sehe ich aber nicht im Kader. Also zumindest nicht auf dem Niveau, das der BVB bräuchte. Ich fände zum Beispiel auch so einen Amiri-Typ auf der 10, das wäre nochmal wieder was, wo sich dann auch so ein Girassi so ein bisschen auch dann aus dieser Verantwortung das Spiel mitzugestalten rausziehen könnte. So, also solche Personalien fehlen mir da.
Aber da haben wir es ja schon bei Amiri, natürlich werden die über den nachgedacht haben, aber das ist halt so ein klassischer Spieler, der offenbar nur bei einem Verein funktioniert, das hast du ja immer mal wieder. Amiri war in Leverkusen, jetzt auch nicht der Amiri von Mainz.
Und aber er ist in Mainz der bessere Amiri geworden, meiner Meinung nach.
Ja, ja. Aber das hätte er ja in Leverkusen auch schon machen können.
Aber dann war er ja noch viel jünger. Also ich finde, sie haben ja offenbar vor der Saison auch verhandelt und Amiri hat sich ja dann für Mainz entschieden, weil er dachte, okay, hier geht gerade richtig was. So, das hat ja nicht so funktioniert. Und natürlich ist das jetzt eine andere Ausgangslage. Es geht mir ja vor allem auch um den Spielertypen. Sie waren ja zum Beispiel auch an Rajan Cherki dran, der jetzt bei Manchester City spielt. So, der natürlich dann nochmal eine andere, noch eins drauf ist, qualitativ. Aber so ein Typen, das würde schon was bringen. Und eigentlich sind wir ja der Meinung, dass Julian Brandt das auch könnte. Die Frage ist, ist es dann auch ein, weiß ich nicht, vielleicht ist es dann auch was, wo einfach der Impuls neu kommen muss. So jemand von außen rein, dass sich das Mannschaftsgefüge nochmal neu sortiert, dass dann auch vielleicht eine andere Struktur entsteht, so zwischenmenschlich. Ne? Das ist ja alles auch schon, das sind ja alles Spieler, die verdient sind für den BVB, die aber schon relativ lange da sind. So, wenn du da, ich bin der Meinung, lass das jetzt erstmal alles so, hol 2, 3, die da vielleicht an der Stelle noch fehlen. Und dann wird der BVB meiner Meinung nach eher in eine konkurrenzfähige Richtung kommen können, als man das vielleicht jetzt gerade so denkt.
Erstmal jetzt aber
das Auch Spiel. Wenn du da skeptisch bist.
Ja, ich bin skeptisch. Bin sehr gespannt auf das Spiel gegen Gladbach und wie sich die beiden Mannschaften dann in die Winterpause verabschieden. Wir sind durch mit der Bundesliga, wollen jetzt am Ende der Episode noch ganz schnell nur einen Überblick geben über das, was in der zweiten Liga wichtig ist. 17. Spieltag in Liga 2, Hinrundenabschluss. Tabellenführer und Herbstmeister Schalke spielt am Sonntag in Braunschweig. Der zweite Elversberg spielt Sonntag in Münster. Und am Freitag das Duell der beiden Verfolger dahinter. Der vierte gegen den dritten, Paderborn gegen Darmstadt. Und auch nicht uninteressant, da gucken wir auch seit ein paar Wochen drauf, was macht Düsseldorf eigentlich, Tabellenvorletzter aktuell. Jetzt mit neuem Sportchef.
Ja, neuem alles Chef.
Neuem starken Mann. Spielen gegen Fürth, 17. gegen 15. Da geht es ja auch noch so ein bisschen um die Zukunft von Trainer Markus Anfang. Also es wird nochmal ein heißes Wochenende in Düsseldorf.
Ja, Sven Mislintat als neuer Alles-Chef, so gefühlt, hat er dann auch direkt richtig aufgeräumt. Kannst du dir vorstellen, dass Markus Anfang Trainer bleibt? Das ist ja so der, also angeblich war ja Klaus Allofs der Einzige, der ihn wirklich haben wollte, der Vorgänger von Sven Mislintat.
Wenn er das Spiel gewinnt gegen Fürth, dann musst du erstmal eigentlich an ihm festhalten, wobei die Winterpause natürlich, wenn du wirklich was verändern willst, wäre ein guter Zeitpunkt, was zu machen. Hängt, glaube ich, sehr davon ab, weil wenn er das Spiel jetzt gewinnt, dann fehlt dir irgendwie noch so ein ganz schlagkräftiges Argument. Also wenn sie verlieren, dann ist, glaube ich, dann ist ja, dann ein klarer
ist es,
Fall.
Dann ist es einfacher zu verargumentieren, gebe ich dir recht. Aber so wie ich Sven Mislintat einschätze, hat er einen ziemlich klaren Plan, was der so will und wo der hin will. Und ich kann, also ist vielleicht auch irgendwie ein falsches Bauchgefühl, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er wirklich mit Markus Anfang in die Rückrunde geht. Eigentlich kann ich mir nur vorstellen, dass er sagt so, danke, jetzt kommt der Nächste oder jetzt kommt einer, den ich hier aussuche, weil er hat ja dann auch direkt den Sportdirektor quasi entlassen, klingt hart, aber es ist ja faktisch so, so und übernimmt die Aufgaben selbst. Also es klingt für mich so, als wollte Sven Nislintat da jetzt das, die Kompetenzen wieder bündeln und dann würde es ja eigentlich nur passen, wenn er auch einen Trainer aussucht, der zu seinem Plan passt am Ende oder zu seiner Idee.
Was da so passiert in Düsseldorf und was in allen anderen Stadien der ersten und zweiten Liga so abgeht, das erfahrt ihr bei uns in der Sportshow-App, denn alle Spiele gibt es live und in voller Länge und in Farbe zum Hören.
Genau.
Ne, auch noch jetzt an diesem letzten Bundesliga-Wochenende des Jahres und dann macht das Bundesliga-Update am Sonntag nochmal eine Abschlussfolge mit einem kleinen Rückblick auf das, was so passiert ist.
Mit Alex Schlüter, der dabei sein wird.
Stimmt. Große Prominenz also zu Gast. Deswegen unbedingt reinhören und vorher das Wochenende genießen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.